Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Natürlich kann und muss man nicht jeden Biologen kennen, aber einen Namen werden auch viele Nicht-Biologen unter Ihnen kennen, verehrte Zuhörer: Charles Darwin. Der britische Naturforscher, der von 1809 bis 1882 lebte, gilt wegen seiner Beiträge zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler. Sicherlich wird es heute auch direkt oder indirekt um ihn gehen, aber mit meinen beiden Gästen habe ich heute noch weit mehr vor. Und damit willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. In der Biologie wird Evolution als die allmähliche Veränderung vererbbarer Merkmale von Generation zu Generation bezeichnet. Wenn also eine ursprünglich unbehaarte Nashornart während einer Eiszeit ein schützendes Fell entwickelt, ist das Evolution. Auch wenn immer neue Varianten des Coronavirus entsteht, spricht man von Evolution. Evolution läuft nur dann ab, wenn es unter den Merkmalen einer Gruppe von Organismen eine Auslese gibt. Bei diesem auch als natürliche Selektion bezeichneten Vorgang werden Merkmale unterschiedlich häufig an die nächste Generation weitergegeben. Die Selektion ist also die treibende Kraft hinter der Evolution. Was hat das aber mit zwei Krisen zu tun, die uns heutzutage sehr oft und intensiv beschäftigen? Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise. Ich habe einen Verdacht, aber ansonsten, das gebe ich gerne zu, wenig Ahnung. Und deswegen habe ich heute statt einen gleich zwei Experten eingeladen, die diese Themen aus unterschiedlichen und sich im besten Fall ergänzenden Blickwinkeln beurteilen. Das machen wir übrigens heute vor allem mit Blick auf den Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai, den die UNESCO vor 25 Jahren ausgerufen hat, um damit auf den weltweiten Verlust an Biodiversität aufmerksam zu machen. Zudem, eine Zusatzinformation, beleuchtet die Pressestelle der Universität Münster die Evolution bis Juli besonders intensiv. Sie können das auf unserer Homepage gerne nachschauen. Wer sind meine beiden heutigen Gäste? Professor Dr. Melanie Damhahn erhielt 2003 ihr Diplom im Fach Biologie an der Universität Tübingen. 5 Jahre später promovierte sie über biologische Vielfalt und Ökologie an der Universität Göttingen. Danach war sie an verschiedenen Universitäten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Gastprofessorin tätig, unter anderem in Paris, Montreal und Potsdam. An der Universität Potsdam habilitierte sie sich auch im Jahr 2020. Bis April 2022 lehrte und forschte sie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Seitdem hat sie einen Lehrstuhl für Verhaltensbiologie an der Universität Münster inne. In ihrer wissenschaftlichen Laufbahn führte Melanie Damhahn mehrere Forschungsaufenthalte auf der ganzen Welt durch. So erforschte sie zum Beispiel verschiedene Säugetierpopulationen in den Wäldern Madagaskars, 10 Jahre lang übrigens, oder das Verhalten von Streifenhörnchen in der kanadischen Provinz Quebec. Mein zweiter Gast, Professor Dr. Sascha Buchholz, studierte von 1998 bis 2005 Diplom Landschaftsökologie, Zoologie, Botanik und Geologie an der Universität Münster. Während seiner Promotion im Fach Landschaftsökologie in Münster absolvierte er ein Fernstudium der Umweltökonomie und Umweltmanagement an der Universität Koblenz-Landau. Nach seiner Promotion im Jahr 2010 war er Leiter der Abteilung Biodiversitätsdynamik an der TU Berlin und nahm erneut ein Fernstudium im Feld Umweltpsychologie und Umweltbildung an der Universität Hagen auf. In den Jahren 2016 und 2018 war Sascha Buchholz Gastwissenschaftler an der Charles Darwin Research Station auf den Galapagos-Inseln in Ecuador. 2020 habilitierte er an der TU Berlin für das Fach Biodiversitätsdynamik. Seit September 2021 ist er Professor für Tierökologie am Institut für Landschaftsökologie an der Uni Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem Biodiversitätsdynamik, Naturschutzbiologie, Invasionsökologie und Artenschutz. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute beide für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Damhahn, willkommen, Herr Buchholz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hergekommen.
Ja, von mir auch vielen Dank. Ich freue mich auf den Podcast.
Ich würde an Sie beide zunächst die Gleiche Frage stellen, vielleicht zunächst an Sie, Frau Damhahn, aus Sicht einer Verhaltensbiologin und dann auch aus Sicht eines Landschaftsökologen. Warum ist Artenvielfalt, warum ist Biodiversität aus Ihrer Sicht so wichtig? Warum sollte uns das allen ein Anliegen sein?
Ja, aus meiner ganz persönlichen Sicht, auch in Bezug auf meine Forschung, ist es letztlich erstmal der Forschungsgegenstand per se. Also Verhalten tatsächlich zu verstehen, bedeutet, Verhalten auch immer in den Kontext zu stellen, zum Beispiel den Kontext von Interaktionen von Arten. Arten existieren ja nicht alleine, sondern die existieren immer in Netzwerken, in ökologischen Netzwerken. Und um das Verhalten zu verstehen, brauche ich eigentlich dieses Netzwerk, brauche ich diese Gemeinschaft dazu. Und deswegen ist es so spannend. Und für unsere Gesellschaft ist das natürlich nochmal eine ganz andere Frage, die wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal beantworten können gemeinsam.
Was sagt der Landschaftsökologe?
Ja, ich sage zunächst einmal, dass Diversität natürlich immer gut und bereichernd ist. Und wenn wir von der Landschaftsebene schauen, dann ist es für uns natürlich wichtig zu wissen, dass wir, wenn wir viele Arten haben, also wenn die Biodiversität hoch ist, dass wir dann auch funktionierende Ökosysteme haben und damit auch funktionierende Landschaften. Wir sprechen da ja häufig, das werden wir wahrscheinlich heute noch häufiger besprechen, von Ökosystemleistungen, die halt durch eine ja sehr große Biodiversität bereitgestellt werden. Man denke beispielsweise an die Bestäubung.
Wenn man den Begriff oder diese Begriffe googelt, Frau Damhahn, wie zum Beispiel Biodiversität, und man googelt es, kommt ganz häufig der Zusatz Krise, also Biodiversitätskrise. Das kommt fast automatisch heutzutage, wenn man sich da mal im Internet drüber informiert. Aus Ihrer Sicht, durchlaufen wir gerade tatsächlich eine Krise in dieser Frage oder wird das vielleicht auch ein bisschen hochgepusht, von wem auch immer? Oder haben auch Sie das Gefühl, ja, wir sind in einer Krise in der Beziehung?
Ja, wir sind in einer Krise. Und ich meine, die Menschheit beschäftigt sich ja, seit sie Arten erkennen kann, sozusagen damit, Tierarten zu beschreiben, zu klassifizieren, zu verstehen, welche Arten sind überhaupt da. Und relativ schnell, je intensiver diese Beschäftigung wurde, wurde eben auch die Feststellung, dass diese Arten wieder verschwinden. Und dieses Verschwinden ist einfach so extrem viel schneller geworden in den letzten, ja, letztlich in unserer Lebenszeit, mehr oder weniger genau unsere Lebenszeit, die wir auf diesem Planeten sind halt wirklich massiv viele Arten verschwunden. Und das kann man nicht anders als eine Krise bezeichnen. Also das, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts passiert, dieser Schwund von Arten durch alle Gruppen hinweg, Insekten, Säugetiere, alles, was wir kennen und beschreiben können, verschwindet schnell.
Ist das für Sie, wenn ich da zwischengrätschen darf, ist das für Sie der zentrale Indikator, das Verschwinden von Arten? Oder gibt es noch andere Indikatoren, woran man an solche Krise auch vielleicht festmachen kann?
Man kann das an verschiedenen Faktoren natürlich festmachen, weil wenn Arten verschwinden, verschwinden eben auch diese Ökosystemdienstleistungen, über die Sascha gerade schon sprach, dann verschwindet die Funktionalität. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Ebene von Biodiversitätskrise. Wir zählen ja nicht nur Arten, sondern wichtig ist letztlich die Funktion und die Funktionalität. Und wenn eine Art wegfällt, bricht vielleicht das System noch nicht zusammen. Aber wenn 10 Arten wegfallen, die ähnliche Funktionen haben, dann wird das System schon instabil.
Würden auch Sie, Herr Buchholz, von einer Krise sprechen in diesem Zusammenhang? Und vielleicht haben Sie ein anderes Verständnis von dieser Krise. Oder würden Sie 1:1 Frau Damhahn zustimmen?
Also ich würde absolut zustimmen. Also wir haben da eine massive Krise und ich habe da mal ein paar Zahlen gleich mal mitgebracht. Also klar, wir haben im Moment, gehen ExpertInnen davon aus, dass wir circa 15 Millionen Arten auf der Welt haben. Das hört sich erstmal viel an. Aber dieselben ExpertInnen gehen auch davon aus, dass täglich 130 bis 150 Arten sterben. Und das ist eine Menge und das ist eine Geschwindigkeit, die es so noch nicht gegeben hat. Und das Problem ist auch so ein bisschen, wir haben es auch noch gar nicht richtig verstanden, welche Arten das eigentlich sind, weil es gibt ja weltweit noch sehr viele Lebensräume, die wir noch gar nicht erfasst haben, noch gar nicht erforscht haben. Und da geht so ein verstecktes Sterben vor sich. Und was wir eben wissen, dass dieser Rückgang, man beziffert das manchmal mit, hier gab es in Mitteleuropa eine Studie, die sagte, 75% aller Fluginsekten ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Das sind sicherlich sehr hohe Schätzungen, aber wir bewegen uns da ungefähr in der Realität. Also es ist weniger geworden und es ist signifikant.
Und es ist, wenn ich da vielleicht nochmal reinhaken darf, es ist tatsächlich überall weniger geworden. Also wir sehen die größten Auswirkungen sicherlich in den artenreichsten Gebieten, in den Tropen. Also diese Biodiversitätskrise, um die nochmal ein bisschen mit Zahlen zu füttern, ist halt seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1970, sind 70% der bekannten Arten verschwunden. Und das sind wenige Jahre. Das sind viele Arten pro Jahr, wie Sascha das gerade schon sagte. Und das betrifft natürlich vorwiegend die Tropen, aber das ist auch hier in Mitteleuropa, glaube ich, bei 30% dieser Arten Schwund.
Sie haben das gerade schon, sagen wir mal, angedeutet, Frau Dahmann, seit wir auf der Erde sind, seit der Mensch auf der Erde ist, kann man das direkt zuordnen? Ist das so? Der Verdacht liegt nahe, das ist mir schon klar, wie auch beim Klimawandel, dass wir als Menschen da einen unmittelbaren Einfluss haben. Gilt das bei der Biodiversität bzw. bei der Artenvielfalt genauso? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil Herr Buchholz ja gerade gesagt hat, wir kennen viele Lebensräume noch gar nicht. Aber dennoch sagt man, der Mensch ist dafür verantwortlich, das geht schon, das kann man schon als These so aufstellen.
Ja, nun ist der Mensch ja schon eine ganze Weile auf dieser Erde, je nachdem, wo wir anfangen, den uns anzuschauen. Also zumindest der moderne Mensch ja auch schon einige also Hunderttausende von Jahren. Und immer dann, wenn der Mensch in neue Lebensräume vorgedrungen ist, der moderne Mensch, gab es dort Aussterbeereignisse, insbesondere von Großsäugern. Nordamerika, so als bekanntes Beispiel. Madagaskar, ich habe lange auf Madagaskar gearbeitet. Die großen Säugetiere in Madagaskar sind alle verschwunden, als der Mensch nach Madagaskar auf diese Insel kam. Das heißt, immer da, wo der moderne Mensch, natürlich in dem Fall als Jäger, in die Systeme kam, sind erstmal Arten verschwunden. Das war noch ein anderer Effekt als das, was wir jetzt sehen. Also jetzt ist es ja nicht Artenschwund durch Übernutzung, das ist auch ein Teil, aber nur ein kleiner Teil, würde ich denken, in den meisten Gebieten, sondern es sind einfach diese vielen, vielen Faktoren, die zusammenkommen, wie der moderne Mensch die Welt verändert, nicht nur durch Übernutzung.
Jetzt hat es aber immer ja schon Aussterbeprozesse gegeben, zumindest wenn das die einen oder anderen ein und sagen, ja gut, vor x Millionen oder wie viele Jahren auch immer gab es auch Dinosaurier, gehört doch irgendwie dazu. Ist das eine Beruhigungspille oder beruhigt Sie das auch, Herr Buchholz? Oder wir sagen, nee, das ist schon etwas schräge Analogie und Vergleich.
Naja, also ich finde, das hinkt so ein bisschen. Allein deswegen, weil, ich meine, Melanie hat es gerade schon gesagt, wir haben gerade natürlich eine Übernutzung der Welt. Und das ist eben nicht nur eine Übernutzung, das heißt, es verschwinden nicht nur Lebensräume. Lebensräume werden übernutzt, wir haben Verstädterung, wir haben den Klimawandel, wir haben Schadstoffeinträge, Überfischung der Meere, Verschmutzung der Meere. Also das ist so viel, was da zusammenkommt, was in der Intensität, auch in der Tragweite, einfach eine sehr, sehr große Hypothek uns auferlegt. Also das, was jetzt gerade passiert, dieses Artensterben, das hat ja gerade erst angefangen. Systeme reagieren ja auch nicht immer sofort mit der gesamten Tragweite. Das ist wie beim Klima. Auch die Atmosphäre ist ein träges System. Und das, was jetzt passiert, das sind vielleicht die Auswirkungen der Klimaveränderung, die wir oder der Klimaeinflüsse, die wir schon vor 30, 40 Jahren in die Atmosphäre gepumpt haben. Und so ist es bei der Biodiversität eben auch. Und es ist einfach sehr multifaktoriell, was da zusammenkommt.
Wie würden Sie das denn einschätzen, wenn Sie zum Beispiel sagen, Frau Dahmann, dass seit den 70er Jahren, 1970er Jahren rund 70% der Arten ausgestorben sind, verschwunden sind? Jetzt sagte uns gerade Herr Buchholz, täglich sterben weitere 130 bis 150 Arten. Ich habe das ja zu schnell nicht ausrechnen können, aber ich würde sagen, naja, also da haben wir ja kaum noch eine Chance, das aufzuhalten. Da sind ja nur noch 30% übrig. Vielleicht kennen wir einige Arten noch nicht, das mag so sein. Aber wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, und im Moment spricht ja vieles dafür, dass es so weitergeht, das läuft ja auf ein Horrorszenario raus. Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen schwarzmalerisch unterwegs? Naja, Sie müssen jetzt natürlich auch in die Glaskugel gucken, das ist mir klar. Aber versuchen Sie es mal.
Ich muss in die Glaskugel gucken und ja, wenn das so weitergeht, wird das eine sehr verarmte Natur. Und wir haben Möglichkeiten, das zu verändern. Also wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass wir das nicht verändern können. Also jegliche Art, natürliche Systeme zu bewahren, wird das aufhalten. Und man muss eben auch betrachten, wie gesagt, das Hauptartensterben ist in den Tropen. Und in den Tropen lässt sich das relativ einfach aufhalten, indem wir die Wälder nicht weiter abholzen.
Und wie ist Ihre Prognose, Herr Buchholz? Würden Sie auch sagen, ja, wir können es noch verändern? Was wäre das denn, wo Sie sagen, das müsste dann möglichst schnell passieren? Sie haben gerade so einige Dinge der sogenannten Übernutzung schon schlagwortartig genannt. Sind die alle gleich, etwas einfach ausgedrückt, gleich schlimm? Oder gibt es da besonders intensive Faktoren, die man jetzt möglichst zügig beeinflussen sollte?
Also ich denke, da gibt es sicherlich Faktoren, die eine größere Rolle spielen. Also ich würde jetzt tatsächlich die Urbanisierung als großen Grund nennen. Also das ist einfach, das passiert global und wir sehen ja auch, wie Städte immer mehr in die ehemaligen Naturräume reingehen, dort eben zerstören. Und gut, es gibt natürlich, also wenn man dann sieht, dass die Landnutzung an sich auch schon, also die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, das ist etwas, was extrem übernutzend eingreift. Gleichfalls nicht einheimische Arten, die ja noch dazukommen, auch durch den weltweiten Handel. Mir fällt jetzt gerade nicht unbedingt ein, wo ich da jetzt was Positives sehen sollte. Also es ist tatsächlich eine Krise und diese Krise, die ist aus meiner Sicht nur zu lösen, wenn man global investiert und investiert auch in Veränderung, wenn ein Umdenken stattfindet. Aber das ist natürlich so ein bisschen so ein Traumdenken. Und ich als Wissenschaftler würde jetzt sagen, ja, das ist ein ziemlich dunkles Szenario. Und ja, man muss sich einfach überlegen, dass auch der Mensch im Grunde genommen eine Art ist. Und wir stehen auch eben auf der Liste derer, die dann irgendwann weg sind. Also da werden es andere Invertebraten noch länger schaffen. Also zum Beispiel Schaben sind da sehr gut ausgestattet.
Die werden uns im Zweifelsfall überleben.
Die werden uns überleben, genau. Also das ist vielleicht das einzig Positive, wenn ich als Naturwissenschaftler spreche, aus Perspektive der Natur, der Erde, die wird das schon irgendwie schaffen, wir eben nicht.
Jetzt haben wir schon einiges darüber gesagt, Frau Dammann, dass viele Arten sterben, die Zahlen sind jetzt bekannt. Gibt es dann auch auf der Habenseite etwas? Ich meine, das in dem Sinne, gibt es auch viele Arten, die wir vielleicht noch nicht kennen, entstehen auch neue Arten. Wir sprechen ja heute unter anderem auch über Evolution, also kommt auch auf der Habenseite in Anführungsstrichen was dazu. Nicht, dass das ausgleicht oder wir uns hier jetzt beruhigt zurücklehnen können, aber gibt es da auch etwas Positives zu vermelden?
Es klang ja vorhin schon an, dass wir gar nicht genau wissen, wie viele Arten es auf diesem Planeten gibt. Das heißt, auf der Habenseite kommt immer dann was dazu, wenn Wissenschaftlerinnen in neue Gebiete gehen und schauen, was da überhaupt ist. Dann kommt erstmal was auf der Habenseite dazu. Oft ist es aber so, dass diese Arten, die neu auf die Liste kommen, schon auf die Liste kommen und bedroht sind. Also da kommt auf jeden Fall was auf der Habenseite dazu, aber man hat trotzdem halt den Auftrag, auch gleich diese neuen Arten wieder letztlich zu schützen. Und natürlich, Evolution passiert dauerhaft, da kommen auch da neue Arten dazu. Und bestimmte dieser Szenarien, die Sascha skizziert hat, diese Faktoren, die beeinflussen natürlich auch die Evolutionsgeschwindigkeit. Also manchmal führt das auch dazu, dass Evolution letztlich schneller abgeht, insbesondere in diesen verstädterten Gebieten, wissen wir es sehr gut. Also da gibt es schöne Studien, die einfach mal schauen, wo verändern sich Arten eigentlich am schnellsten. Und wenn man da im Prinzip einfach die Nachtbeleuchtungskarte der Welt dahinter legt, also wo glüht der Planet, dann glüht der genau da, wo diese Veränderungsgeschwindigkeiten am höchsten sind, nämlich in den Städten. Das heißt, letztlich sind die so ein bisschen ein Turbo auch für Evolution, aber eben nur in bestimmten Artengruppen. Also es kommt was dazu, aber es kommen eben Arten dazu, die an diese ganz besonderen Lebensräume sich anpassen können.
Ich habe in meiner Einführung auf Charles Darwin abgehoben und Evolution und würde Sie einfach jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene als Naturwissenschaftler auch ansprechen und fragen, ist das für Sie auch von Anfang an ein Begriff und ein Prozess und eine Dynamik gewesen, Evolution, die auch Sie besonders fasziniert hat in Ihrer wissenschaftlichen Karriere, immer schon besonders auch begleitet hat, Herr Buchholz?
Für mich auf jeden Fall und deswegen war es auch letztendlich so ein großer Traum, dann dort mal zu arbeiten, wo Charles Darwin im Prinzip auch gewirkt hat oder wo er sich seine Inspiration und Belege geholt hat. Für mich war das immer was ganz Spannendes und es wird immer spannender, weil natürlich auch, ich möchte das, ja gut, vielleicht ist es ein Stück weit auf der Habenseite, aber es macht vielleicht auch ein bisschen Mut, zu sagen, okay, wir haben Evolution, das bedeutet, es gibt womöglich Anpassungen an ökologische Neuartigkeit, an ökologische Krisen. Es gibt womöglich Arten, die wir jetzt gerade etwas unterschätzen, die aber damit umgehen können, dass es wärmer wird, dass es enger wird, dass das, dass die Nahrung sich verändert. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Aspekt auch meiner Arbeit, das von der Landschaftsebene zu betrachten, wie sich vielleicht Aspekte auch, wie Aspekte vielleicht auch zur Lösung dieser Biodiversitätskrise, vielleicht nicht zur Lösung, aber zur Minderung beitragen können, dass vielleicht da auch schnell jetzt neue Arten entstehen, die damit irgendwie klarkommen.
Frau Dammann, Evolution auch für Sie ein elektrisierender Begriff und Prozess?
Tatsächlich schon immer. Also was mich an Darwin immer am meisten fasziniert hat, war eigentlich seine Reise. Also wie er im Laufe seiner Reise auf all diese Ideen gekommen ist und sich dann ein Leben lang nicht getraut hat, sie zu formulieren. Und meine Darwin-Momente hatte ich genau da, wo Darwin nie war, nämlich auf Madagaskar. Aus bestimmten Gründen hat das Schiff nie auf Madagaskar angelegt. Ich glaube, hätte er es getan, hätte er sein Buch auch bis zu seinem Lebensende nicht geschrieben, weil die Organismen auf Madagaskar so richtig der Evolutionstheorie so oft entgegenstehen. Da gibt es Dinge, die sollte es nicht geben. Es gibt sie aber, verrückte Sozialsysteme, verrückte Formen, die keinerlei echten Anpassungswert zu scheinen haben.
Also gut, dass er nie da angekommen
gut,
ist,
meinen dass er Sie? Da nie, gut, dass er da nie war. Vielleicht hätte er war ja ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch, hätte er nie sein Buch veröffentlicht und wir würden das alle viel, viel später erst gelernt haben. Insofern hatte ich meine Madagaskar-Momente immer da, wo Darwin eigentlich nie war, bei der Faszination der Biodiversität Madagaskars, die einfach wahnsinnig schön ist und besonders und letztlich jeder Biologin die Augen öffnet für Evolution, aber eben auch für den Schwund der Artenvielfalt.
Ja, Übernutzung der Welt, wir haben schon den Begriff gerade so ein bisschen angesprochen oder Sie haben das gemacht, Herr Buchholz. Jetzt gibt es eben zu der Übernutzung eben so Faktoren, die Sie auch schon genannt haben, die Umweltveränderung und auch der Klimawandel. Ich würde das gerne in die Frage gießen, kann man sagen, dass sich Evolution auch gerade live und vor unserer Haustür abspielt?
Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Also man wird es vielleicht nicht so schnell sehen oder nicht so offensichtlich sehen, weil Evolution natürlich etwas ist, was in sehr langen Zeiträumen stattfindet. Im Vergleich aber zu, natürlichen Selektionsprozessen, natürlich sind sie jetzt natürlich auch, aber die Stressoren sind natürlich andere, die wirken etwas stärker, sie wirken halt auch entlang von sehr scharfen Gradienten. Und deswegen kann man schon sehen, dass sich beispielsweise ein jeder kennt die Amsel. Die Amsel ist eigentlich vor 50, 60 Jahren ausschließlich ein Waldvogel gewesen. Die hat man in den Städten nicht gesehen und jetzt ist sie eigentlich eine der häufigsten Stadtarten. Das heißt, in der kurzen Zeit hat sich die Amsel einen neuen Lebensraum erschlossen, der wahrscheinlich sehr viel häufiger ist als diese alten Wälder und kann hervorragend in Städten leben.
Ist das auch für Sie eine faszinierende Beobachtung, dann, Frau Dammann, dass Sie, was Herr Buchholz gerade gesagt hat, dass die Amsel sich verändert? Über welchen Zeitraum stellt man so etwas fest und was schlussfolgern Sie daraus? Ist das genau die Evolution, die Anpassung oder welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus so etwas?
Ja, manchmal ist es Anpassung und das ist, also für uns ist das tatsächlich immer eine der allerspannendsten Fragen, an denen wir auch selber forschen. Ist das schon evolutionäre Anpassung? Also gab es tatsächlich eine evolutionäre Veränderung, die auch genetisch kodiert ist? Oder ist das einfach nur eine Art von Flexibilität? Also sein Verhalten, seine Physiologie, seine Lebensweise zu ändern, einfach weil man woanders ist. Und das ist eine der spannendsten Fragen eigentlich, was so an diese Anpassungen und Veränderungen von Tierarten mit diesen Veränderungen der Umwelt einhergeht, die wir beide ja auch im Rahmen von Verstädterung untersuchen. Und das kann eben über sehr kurze Zeiträume passieren, sowohl evolutionär als auch durch diese plastischen Veränderungen. Und das ist halt super spannend. Warum geht das bei bestimmten Arten so schnell? Und bei anderen ist es unmöglich letztlich.
Wir reden ja jetzt in Münster miteinander. Gibt es denn auch in dieser Region Prozesse oder Anpassungen oder auch Beispiele für Gewinner und Verlierer von Evolution, von bestimmten Prozessen wie Umweltveränderungen, Anpassungen? Weil man ja häufig an den berühmten Eisbär denkt, der da fast verhungernd über die Eisschollen trabt und keine Nahrung mehr findet, weil ihm das Eis buchstäblich unter den Tatzen wegschmilzt. Aber wie sieht es in Münster, in Westfalen oder sagen wir mal in Deutschland aus? Was spielt sich hier ab? Haben Sie da auch vielleicht Beispiele für?
Ich meine, in meiner Freizeit, ich arbeite ja vorwiegend mit Säugetieren, aber in meiner Freizeit schaue ich sehr gerne nach bunten Vögeln. Also bin einfach als Ornithologin unterwegs. Und da macht natürlich viele deutsche Ornithologen die Vogelweltfreude, die neu dazukommt, nämlich die ganzen mitteleuropäischen Arten, die wir sonst hier nicht hatten aus Südeuropa. Der Bienenfresser, vielleicht schon mal gesehen, super schillernde, bunte Vogelart, die unsere Vogelfauna hier nochmal richtig, ja, mit einem Farbtupfer versieht. Den gibt es mittlerweile auch in NRW. In anderen Regionen Deutschlands hat er sich schon richtig festgesetzt, bis hoch an die Ostsee. Als ich Studentin war, was ist ja jetzt noch nicht so lange her, sind wir noch nach Süddeutschland gepilgert, in die einzige Brutkolonie, die es damals in Deutschland gab, um diesen Vogel überhaupt mal zu sehen. Mittlerweile kann man den in ganz Deutschland sehen.
Und was für Schlussfolgerungen ziehen Sie? Ich komme nochmal darauf. Was ziehen Sie als Wissenschaftlerin jetzt? Der passt sich an, der entdeckte Deutschland praktisch. Und
ja, der passt sich in dem Fall gar nicht unbedingt an, sondern der verschiebt einfach sein Verbreitungsgebiet, weil die Bedingungen hier jetzt eben günstiger sind als vorher. Längere, trockenere Sommer, größere Insekten, die in diesen anderen Wetterbedingungen hier klarkommen, und dadurch halt Nahrungsgrundlage und dadurch eben eine Verschiebung der Verbreitungsgebiete. Also das ist ja noch nicht unbedingt Anpassung, das ist aber etwas, was natürlich mit Klimawandel oft eben einhergeht, diese Verschiebung.
Verschwindet er auf der anderen Seite von anderen Stellen? Sie sprachen schon an, wo er auch früher hauptsächlich war. Also verschwindet er dann da?
Also noch wissen wir das nicht, aber wenn die Trockenheiten zum Beispiel in Spanien weiter so extrem sind, dann kann es eben sein, dass er in bestimmten angestammten Verbreitungsgebieten eben weniger wird, einfach weil die Klimabedingungen dort nicht mehr günstig sind, Jungtiere hochzuziehen.
Ja, ich würde an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen Verlierer nennen. Vielleicht jemanden, den wir in Westfalen sehr häufig eigentlich immer hatten und noch kennen, das ist der Kiebitz. Der steht stellvertretend für sehr viele Vögel aus dem Feuchtgrünland, also durchaus so das, was wir in Westfalen doch häufiger haben, so in Flussauen, aber auch in den feuchtkomplexen Moorwiesen. Der geht nämlich drastisch zurück und das hat einfach damit zu tun, dass die Landwirtschaft einerseits sehr intensiv ist auf den Flächen. Das heißt, es wird drainiert, die Flächen werden trockener, das ist für den Kiebitz gar nicht gut. Und dann kommt auch noch der Klimawandel dazu mit extrem trockenen Sommern, aber auch sehr trockene Frühjahrsbedingungen. Und das ist für den Kiebitz ja im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Das kriegt er nicht hin. Und man sieht teilweise hier in Münster traurige Kiebitze auf den Brachen, am Hafen, da sind dann einige Pfützen, da wo dieses Einkaufszentrum gebaut wird, und da sitzt der Kiebitz dann und versucht irgendwie sich den Lebensraum zu erschließen, und das ist ein klassischer Verlierer. Und mit ihm gehen halt die anderen Feuchtwiesenvögel.
Inwieweit kann sich denn auch der Kiebitz anpassen, indem er seinen Lebensraum verlagert an einen anderen Ort? Also er müsste ja jetzt nicht, auch wenn das jetzt komisch klingt, am Hafen in Münster bleiben. Er könnte ja auch möglicherweise woanders hingehen, wo er bessere Lebensbedingungen findet, so wie das Frau Dahmann gerade für das andere Tier genannt hat.
Ja, das Problem ist beim Kiebitz einfach, der könnte natürlich nach Norddeutschland weiterziehen. Da sind aber auch andere Kiebitze. Das ist ja nicht so, dass der dann wie der Bienenfresser, der kommt in eine Region, wo es keine Bienenfresser vorher gegeben hat. Aber der Kiebitz ist da nicht so flexibel, dass er einfach sagen kann, nun jetzt kommen die Münsteraner Kiebitze und dann müssen die Wilhelmshavener Kiebitze gehen. Das wird nicht funktionieren.
Ich hätte mal gedacht, dass es in Wilhelmshaven genug Platz für alle Kiebitze gibt, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Für Kiebitze nicht, für Menschen eher. Da gibt es sehr viel Leerstand in den Wohnungen, aber Kiebitze eher nicht.
Okay. Spielt sich, Frau Dahmann, auch Evolution und all das, was wir gerade besprochen haben, eigentlich in der Stadt und auf dem Land anders ab? Was gibt es da für Unterschiede auch? Wenn wir mal in unserer Region bleiben und jetzt nicht Madagaskar oder Galapagos-Inseln, aber welche Unterschiede gibt es? Geht das in der Stadt schneller? Geht das auf dem Land schneller? Verändert sich das irgendwie anders in diesen Regionen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was wir mit Land meinen. Also meinen wir das, was noch an relativ wenig genutzten Flächen übrig ist, oder meinen wir Agrarlandschaft? Wenn wir Agrarlandschaft meinen, dann geht es ähnlich schnell. lassen wir uns mal bei diesem klassischen Stadt-Land-Vergleich und sagen wir, es ist noch naturnah, was wir auf dem Land finden, dann geht es in der Stadt schneller tatsächlich. Einfach weil hier kommt dazu, dass es eben sehr heiß ist im Sommer, hier kommt dazu, dass wir Licht haben in der Nacht, wo es nicht hingehört, hier kommt dazu, dass es andere Arten gibt, die es auf dem Land nicht gibt, mit denen man interagieren muss. Also all diese verschiedenen Drücke, von denen Sascha auch schon sprach, die kommen eben in der Stadt zusammen, die konzentrieren sich hier regelrecht. Und das befeuert natürlich Wandel und es macht ihn eben auch nötig. Und nur, wie ich vorhin schon meinte, einfach nur bestimmte Arten schaffen das, überhaupt erstmal durch diesen Filter zu kommen, sich in solchen Lebensräumen überhaupt anzusiedeln. Und das sind dann meistens auch die, die einfach besser auch mit diesem Wandel einhergehen können, ne? Die sich vielleicht schneller verändern können, die ihr Verhalten ändern können, die ihre Lebensweise ändern können, dann einfach ein bisschen früher brüten oder ein bisschen ihre Gesangszeit in eine andere Tageszeit verschieben, wenn eben nicht gerade Stau ist auf der Schlossstraße. Oder ja, sogar ihre Aktivität in die Nacht verlegen, weil da ist es ja hell genug, um aktiv zu sein. Also da gibt es verschiedenste Arten, die das schaffen und die sich dann natürlich auch schneller verändern in diesen Art von Lebensräumen.
Manche, Herr Buchholz, manche Experten, ich habe das zumindest gelesen, sprechen in dem Zusammenhang von Städten auch als sogenannten Freiluftlaboren. Würden Sie dem zustimmen? Und wie würden Sie das bewerten? Was ist damit konkret gemeint?
Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, Städte sind Freilandlabore, weil wir dort, das sagte Melanie ja auch schon, sehr viele schnelle Prozesse haben, Arten, die in die Stadt kommen und dann sich irgendwie damit arrangieren müssen, was da passiert. Verschmutzung, Lichtverschmutzung beispielsweise, aber auch Lärmbelastung. Und in der Stadt haben wir auch relativ wechselhafte Bedingungen. Das heißt, wir haben einen Stadtpark, daneben ist vielleicht eine vielbefahrene Straße, dann Industriegebiete, dann Wohngebiete. Das sind halt sehr starke Umweltgradienten, so nennen wir das, wo Arten eben mit umgehen müssen. Und deswegen kann man schon sagen, dass wir in den Städten eben diese Herausforderung haben, die so eine Anpassung oder zumindest im ersten Schritt erstmal eine Flexibilität von den Arten erwarten.
Wir haben jetzt viel in dem Zusammenhang, Herr Buchholz, über Tiere gesprochen. Einige Beispiele haben wir schon genannt. Gilt das für Pflanzen ähnlich?
Ja, für Pflanzen gilt das genauso. Das ist auch im Zuge der Forschung wird das auch immer wieder gezeigt. Auch Pflanzen können sich natürlich anpassen. Oder halt auch sogar gibt es dann neue Arten, die da entstehen. Also ein, sag ich mal, ein bekanntes Beispiel ist das Galmeilfeilchen. Das ist eine Pflanzenart, die wirklich nur auf schwermetallbelasteten Rasen wächst. Also sprich, also irgendwelche Halden im Ruhrgebiet, die also völlig belastet sind, einfach giftig sind. Und da wächst halt diese Art, die sich an diese Bedingungen irgendwie angepasst hat oder die zumindest damit klarkommt. Und natürlich gibt es das im Pflanzenreich genauso wie bei den Tieren. Man muss aber dazu sagen, dass wir zum Beispiel bei Pflanzen nur sehr schwer haltend Verhalten beobachten können. Also Pflanzen sind etwas eingeschränkt in der Aussagekraft, würde ich mal aus der Sicht eines Tierökologen sagen.
Ja, und vielleicht, wenn wir auch nochmal auf die Tiere wieder zurückkommen, was meistens noch viel spannender ist, ist gar nicht zu schauen, welche gibt es wo, sondern sich die Unterschiede anzugucken innerhalb von Arten. Wie sehen die Tiere aus, die außerhalb der Stadt leben? Wie sehen die aus, die in solchen städtischen Bedingungen vorkommen? Da gibt's wirklich richtig spannende Phänomene.
Können Sie uns ein Beispiel mal nennen, auch wo markante Unterschiede sind?
Größere Gehirne zum Beispiel bei Säugetieren, die in der Stadt vorkommen, als bei denen, die außerhalb von der Stadt vorkommen. Füchse, die in Städten leben, haben größere Gehirne als die auf dem Land leben. Warum?
Wissen genau, wäre auch meine Frage gewesen.
Also in der Regel ist diese Verbindung immer größere Gehirngröße, bessere kognitive Fähigkeiten. Das würden wir ja innerhalb der Menschenfamilie auch annehmen oder der Primaten. Das heißt, da gibt es einfach so super spannende Beobachtungen schon, dass man einfach diese Gradienten, diese ökologischen Gradienten dann eben auch in Verhalten zum Beispiel oder in Gehirngrößen sieht. Tiere in der Stadt sind mutiger, sind explorativer. Warum? Weil sie es müssen. Oder,
der Verdacht oder liegt
weil,
nah, ne?
Ja, weil sie es brauchen, um dort zu überleben, oder weil es keine Prädatoren mehr gibt, die sie fressen. Das sind natürlich dann diese Fragen, die man erstmal beantworten muss, um das wirklich zu verstehen. Und diese Muster sind aber alleine schon mal extrem spannend und die können eben entweder evolutionär entstanden sein oder durch diese Plastizität, diese Veränderlichkeit, über die ich vorhin schon sprach.
Ich würde mir noch einen anderen Begriff Ihnen zurufen, Herr Buchholz, der mir auch bei der Vorbereitung häufig untergekommen ist, auch im Zusammenhang mit Tieren, die sich verändern. Der Begriff lautet opportunistisch, dass manche Tiere opportunistisch sind. Erklären Sie vielleicht mal, was ist damit gemeint? Und gilt das, das wäre die Zusatzfrage, auch für Pflanzen wiederum? Oder ist das so ein typisches Charakteristikum von Tieren?
Also es gilt für Pflanzen und Tiere. Ich finde aber, dass man das bei Tieren einfach besser sehen kann. Wir denken einfach mal an den Hausspatz. Das ist eigentlich keine Art, die wirklich in Siedlungen vorkommen würde, wenn es die nicht geben würde. Also dann würde die halt in Feldstandorten vorkommen. Nun kommt sie aber in der Stadt vor, findet hier die besten Bedingungen. Also hat sich angepasst, hat sich da opportunistisch verhalten. Es geht aber weiter. Wenn man mal beobachtet, was Spatzen gerne fressen, dann sind es zum Beispiel Pommes, dann sind es irgendwelche Waffel, also Hörnchen vom Eis. Also da gibt es eine regelrechte Anpassung oder eine Übernahme von neuen Ressourcen. Und das ist einfach, ich mache mir diese neue Sachen zu eigen. Und das ist im Prinzip so ein Opportunismus, der in dem Fall erstmal positiv für die Art ist und nicht so negativ konnotiert ist, wie es bei Menschen ist, so Fähnchen im Wind. Das ist bei Menschen immer negativ, bei Tieren kann es positiv sein.
Zumal es ja jetzt nicht so besonders gesund klingt, wenn Spatzen plötzlich anfangen, Pommes zu essen oder vorwiegend Pommes. Zumindest klingt das in meinen Ohren so.
Klingt für uns so, untersuchen wir gerade jetzt nicht für Spatzen, aber für Säugetiere. Und tatsächlich ist es so, dass viele dieser Arten so kurzlebig sind, dass sie diese negativen Effekte noch gar nicht haben. Wir Menschen leben eben so lange. Das bei uns
dann und bei uns kann man dann beobachten, wie sich ein massiver Pommeskonsum auswirkt.
Man kann messen, wie sich der Pommeskonsum auf Eichhörnchen auswirkt. Die sind besonders fett, aber nicht besonders krank. Wohingegen bei Menschen ja das metabolische Syndrom wohl bekannt ist und natürlich mit einigen Krankheiten auch einhergeht. Also das ist schon mal auch super spannend. Viele dieser Opportunisten, die können das offensichtlich wegstecken, auch mit schlechter Nahrung zu überleben. Aber ganz genau wissen wir es halt noch nicht, wie das langfristig sozusagen aussieht.
Sind wir Menschen eigentlich auch Opportunisten? Also lernen wir daraus, Herr Buchholz, und sagen, nee, das mit den Pommes ist doch keine gute Idee. Wir müssen uns auch irgendwie anpassen. Komm, wir machen es wie der Sperling oder wie die Amsel oder wie der Spatz.
Ich glaube, die Menschen sind sehr einfach gestrickt. Sie fühlen sich, glaube ich, immer als was Besonderes, aber Opportunisten. Wir machen im Prinzip das, was uns schmeckt, was uns gut tut, was nicht viel Arbeit bedeutet und fühlen uns wohl. Wir sind völlig unfähig, uns, glaube ich, zu verändern. Also gerade wenn wir solche drastischen Krisen haben wie Biodiversität, Klima, das ist allen bekannt. Ich denke, da braucht man auch gar keine Zahlen mehr für nennen, aber trotzdem verändert sich ja nichts. Und im Grunde genommen, ja, ob Menschen Opportunisten sind, vielleicht noch so ein Beispiel aus der Tierwelt, was man auch den Menschen sehr gut übertragen kann, also auch wieder in Städten. Wir wissen ja, dass in der Stadt sehr viel mehr Stress herrscht, ne? Also es sind sehr viel mehr los, Stressoren. Und man kann zum Beispiel rausfinden, dass Spinnen, ne, erstmal eine geringere Reproduktion in Städten haben, also sich weniger effektiv fortpflanzen als die gleiche Art auf dem Land oder da, wo nicht so viel Stress ist. Gleiches kann man bei Menschen übrigens beobachten. Die Wachstumskurven in der Bevölkerung gehen in den Städten zurück oder ganz viel weniger nach oben. Auf dem Land, in ländlichen Regionen, gibt es sehr viel mehr Nachwuchs. Also auch da kann man zum Beispiel sehr schön sehen, wie eigentlich beide Systeme, egal ob es jetzt Spinnen, Mäuse, Eichhörnchen oder Menschen sind, sehr ähnlich reagieren.
Also ich lerne jetzt mal raus, ich bin der Spinne relativ ähnlich und dem Spatz. Ich mag gerne Pommes und das so sind wir schon relativ ähnlich gestrickt. Das ist auch eine interessante Erkenntnis, die ich zumindest noch nicht hatte. Frau Dahmein, in der Öffentlichkeit, wenn man die Krisen jetzt mal hintereinander aufzählt, Biodiversitätskrise, Klimakrise, dominiert zumindest so in der Wahrnehmung und in der Diskussion ja doch die Klimakrise. Wenn ich mal die Zeitungsartikel zählen würde, würde wahrscheinlich der Begriff deutlich häufiger vorkommen. Zu Recht, Frage, weil es die deutlich gefährlichere Krise ist, oder würden Sie sagen, nein, Einspruch, die Biodiversitätskrise ist mindestens genauso gefährlich, oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, nein, Einspruch, weil wenn wir beide Krisen nicht gemeinsam denken, kommen wir auch keinen Schritt weiter. Also diese beiden Krisen, die stehen ja nicht alleine, die bedingen sich gegenseitig, die sind aneinander gekoppelt. Und nur wenn wir beide Krisen schaffen zu lösen, dann können wir diesen Planeten tatsächlich retten. Und die Biodiversitätskrise in manchen Regionen der Welt wirkt diese stärker, in anderen wirkt die Klimakrise stärker. Aber wie gesagt, ohne dass wir sie gemeinsam denken, werden wir uns nicht weiter bewegen. Und da müssen wir dann halt überlegen, welche Maßnahmen wir eigentlich ergreifen können, dass wir sowohl die Biodiversitätskrise abmindern zumindest und dadurch gleichzeitig die Klimakrise abmindern. Mit vielem, was wir im Moment tun, tun wir das nicht.
Dazu kommt noch, dass Biodiversität dazu beiträgt, die Klimakrise zu lösen oder zu reduzieren. Beispielsweise wissen wir, je mehr Pflanzen wir haben, desto mehr CO2 wird verarbeitet, wird aufgenommen. Pflanzen brauchen aber Bestäuber beispielsweise. Und je mehr Bestäuber, desto besser können Pflanzen eben wachsen. Und desto mehr CO2 kann eben aufgenommen werden. Oder wir wissen auch, dass bei einer hohen Diversität von Bodenmikroben die CO2-Speicherkapazitäten sehr viel besser sind. Also es gibt sehr viele Gründe, die auch aus wissenschaftlicher Sicht es begründen, dass wir beide Krisen gemeinsam nehmen müssen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, da gebe ich recht, spielt die Klimakrise eine größere Rolle, was einfach damit zusammenhängt, wenige werden erkennen oder werden sofort feststellen, da sind jetzt weniger Nacht- oder Tagfalter in meinem Garten. Aber wenn der Keller unter Wasser steht, dann ist ganz klar, das war das Klima oder die Klimakrise.
Aber Sie haben gerade schon das Stichwort Bestäuber genannt. Ich habe mal ein interessantes Buch gelesen, was wahrscheinlich auch viele Zuhörer kennen, von Maya Lunde. Da geht es um das Verschwinden der Bienen und wo sie so ein Szenario, das schon fast apokalyptisch klingt, aufwirft. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist im Reich der Fantasie, oder würden Sie sagen, nee, also gerade die Bienen sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir sehr aufpassen müssen?
Ein hervorragendes Beispiel, und ich finde, dass das, was in diesem Buch geschildert ist, also recht realistisch ist. Also das ist etwas, womit wir rechnen müssen, dass aufgrund dieser hohen Aussterbezahlen wir irgendwann eben diese Bienenvielfalt nicht mehr haben. Und auch langfristig wird die Honigbiene, das ist ja im Prinzip so ein landwirtschaftliches Nutztier, aber auch da gibt es die Varroamilbe, gibt es andere Krankheiten, die auch das Leben der Honigbiene zunehmend erschwert. Und das wird für uns alle ziemlich starke Konsequenzen haben.
Ja, und tatsächlich ist ja manches, was dort skizziert ist, teilweise schon Wirklichkeit. Also es gibt schon Regionen auf der Erde, wo Bäume von Hand bestäubt werden. Es gibt schon ja auch Orchideen, die von Hand bestäubt werden müssen, damit sie überhaupt blühen etc. Also das ist teilweise schon Realität. Und auch diese Dramatik, die in der heutigen Zeit spielt in dem Buch in Nordamerika, das ist durchaus Realität. Und deswegen eine schöne Art, diese Problematiken auch an Menschen heranzuführen, denke ich.
Ist das auch das Gefährliche an dieser Biodiversitätskrise? Herr Buchholz, Sie haben es gerade, fand ich, ganz interessant geschildert. Wenn mein Keller verläuft, dann denke ich mir, oh, das ist jetzt nicht gut, das ist die Klimakrise, ich muss was dagegen tun. Fünf Falter weniger pro Nacht, das registriere ich ja gar nicht. Also ich nehme es vielleicht auch nicht so dramatisch wahr, aber es ist so dramatisch, oder?
Es ist so dramatisch, es ist aber auch noch nicht bei uns angekommen. Im Prinzip ist es so, wenn wir jetzt keine Bestäuber mehr hätten, dann würden wir ja viel weniger Lebensmittel auch bekommen. Das ist im Moment noch nicht so, weil wir im Wohlstand leben und im Prinzip uns alles irgendwie möglich gemacht wird. Das wird aber irgendwann nicht mehr so sein. Und dann wird das auch offensichtlich, dass man zum Beispiel, wenn man eben nicht genügend Bestäuber hat, dann eben sehr viele Früchte nicht mehr auf dem Marktstand liegen und dass man sich dann eben langfristig auch einschränken muss. Es sei denn, man wird den Arbeitsmarkt revolutionieren und zum Stundenlohn von 1 Euro Menschen auf die Bäume schicken, um die zu bestäuben. Das wird sicher nicht passieren.
Jetzt haben wir andererseits von Ihnen beiden gehört, Frau Naumann, dass Tiere auch durchaus in der Lage sind, sich anzupassen, opportunistisch zu sein, sich auf unterschiedliche und neue Lebensbedingungen und auch klimatische Veränderungen einzustellen. Könnte das auch der Biene, um mal bei dem für uns so wichtigen Tier zu bleiben, gelingen, dass man sagt, ja, das ist alles nicht gut, aber wir vertrauen mal drauf, die Biene wird die Evolution schon packen und diese Anpassung, das schafft sie.
Naja gut, die Honigbiene, deren Anpassung, die haben wir ja geschafft. Also das ist ja, wie Sascha schon sagte, das ist ja quasi ein Nutztier, wie die Kuh, wie das Schwein, die wir durch künstliche Evolution, durch künstliche Selektion dahin gebracht haben, wo sie ist. Und das können wir entweder sehr effektiv weitertreiben und sind gut dabei, hoffentlich. Oder wir sorgen dafür, dass es auch wilde Bienen gibt, die den Job auch erledigen können. Und das ist eben das, was wir mit der Biodiversitätskrise lösen können. Und immer nur auf ein Pferd zu setzen, nämlich die Honigbiene, kann ein sehr riskanter Weg sein.
Ja, es gibt ja auch, Sie haben es gerade schon angedeutet, dass es immer weniger auch natürliche Umgebungen gibt, dass viele Ökosysteme auch zerstört sind. Auf der anderen Seite gibt es ja weltweit Bemühungen, auch Schutzgebiete auszuweisen und damit vielleicht noch etwas zu retten. Ist das für Sie ein Tropfen auf den heißen Stein, Herr Buchholz, oder würden Sie sagen, nein, das ist sehr sinnvoll, weil das langfristig schon was bewirkt, weil etwas in Bewegung kommt?
Ja, das muss man, glaube ich, global so ein bisschen differenzieren. Wir leben hier in Mitteleuropa und Mitteleuropa, wie ganz Europa, ist schon seit Jahrtausenden überformt worden. Das ist genutzt worden und wir haben in der Hinsicht keine Natürlichkeit mehr. Also das ist sicherlich nicht mehr so, dass man, wenn man hier sagt, wir haben jetzt die Lüneburger Heide, das ist ein Schutzgebiet, das ist ja auch vom Menschen geschaffen. Ich bin der Meinung, dass wir Schutzgebiete brauchen, ja, aber sehr, sehr große und vor allem in den Regionen, die wir so als Biodiversitäts-Hotspots bezeichnen. Und die sind eben nicht in Mitteleuropa und die sind eben da, wo ja Melanie zum Beispiel auch gearbeitet hat. Vielleicht kannst du das an der Stelle mal ergänzen, weil ich denke, dass da eben die Handlungsmacht ist.
Ja, auch weil wir im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, ne? Wir können die Biodiversitätskrise und die Klimakrise angehen, indem wir diese Schutzgebiete ausweisen und erhalten. Genau da, wo wir große Wälder haben zum Beispiel, die ja wirklich Kohlenstoff speichern können. Genau da, wo wir Moore wieder vernässen können. Das kann ja auch auf der nördlichen Halbkugel der Fall sein. Überall da erhalten wir die Biodiversität und auf der gleichen, im gleichen speichern wir Kohlenstoff. Das heißt, wir lösen beide Krisen oder tragen dazu bei, beide Krisen zu lösen. Und das sind die Dinge, die ich mir wünschen würde, dass wir die in Zukunft viel mehr machen. Jedes Windrad und jede Solarzelle auf einer eigentlich guten Wiese, die nützt uns Menschen. Mag nutzen, die Klimakrise etwas zu reduzieren, aber sie nützt halt eben der Biodiversität nicht. Und letztlich andere Maßnahmen wie diese Schutzgebiete können eben beide Krisen oder uns helfen, beide Krisen zu meistern.
Und bei den Schutzgebieten muss man vielleicht auch nochmal berücksichtigen, vielleicht argumentiere ich jetzt sehr, sehr streng, aber in Deutschland ist es teilweise lächerlich, was da passiert. Also wir haben zwar auch in Deutschland Nationalparke, die sind aber mitunter so klein und werden auch tatsächlich immer noch genutzt. Unteres Odertal zum Beispiel, das war ein riesiger Aufschrei, den überhaupt zu etablieren. Da kümmert sich kein Mensch drum, dass es da eine Kernzone gibt. Und auch an den Küsten, wie viele Menschen laufen da durch die Deiche, durch die Salzwiesen. Das ist in Deutschland gar nicht angekommen. Da wird so gesagt, naja, wir haben jetzt ein Schutzgebiet, aber es kümmert ja keinen. Und die Flächen sind einfach viel, viel zu gering, als dass die wirklich einen Impact haben könnten. Es gibt natürlich Bestrebungen, auch Gesetzestexte, die FFH-Richtlinie, die versucht das irgendwie zu retten, aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was beispielsweise ein Nationalpark in den USA bedeutet, mit einer eigenen Polizeigewalt, mit einer völlig anderen Restriktion dabei. Und da würde niemand auf den Gedanken kommen, in Kernzonen irgendwas Verbotenes zu tun, weil das drastisch bestraft wird.
Wir haben jetzt viel über Evolution und Biodiversität heute gesprochen und ich hatte schon eingangs gesagt, dass Sie lange auf Madagaskar gelebt und geforscht haben und Sie auch in Kanada beispielsweise waren oder auch auf den Galapagos-Inseln. Mich würde mal interessieren, was hat Sie besonders fasziniert? Was sind so Geschichten oder auch Erlebnisse, wo Sie sagen, die werde ich nie vergessen, die haben auch mein Leben als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler besonders geprägt. Und das gebe ich gerne an meine Studierenden weiter. Das ist für mich ein unvergesslicher Moment oder auch gewesen. Wollen Sie vielleicht starten oder Sie, Herr Buchholz?
Ja, also unvergessliche Momente gab es auf Galapagos viele. Und zwar eigentlich eher negative Natur. Ich bin nach Galapagos gekommen und sah wunderschön blühende Pflanzen und alle waren gar nicht heimisch. 70% der Pflanzen auf Galapagos sind eingeschleppt worden durch den Menschen. Die Ökosysteme, die endemischen Arten, um die es da eigentlich geht, sind gefährdet, weil der Mensch sich überlegt hat, die Brombeeren nach Galapagos zu bringen, weil die Früchte so lecker sind. Nun hat man da aber die falsche Sorte, also die chinesische Brombeere, also eine Unterart aus China, die schmeckt nicht und wuchert trotzdem alles zu. Und dann gucke ich mir die Darwin-Finken an, wie sie morgens auf meiner Terrasse sitzen und mir das Porridge wegessen und denke, ja, wie die Hausspatzen hier. Es ist auch da einfach eine sehr, sehr überformte Natur und dieses Paradies, das gibt es da in Teilen natürlich noch, wenn man dann eben auf dem Meer ist und taucht oder auf den Inseln, wo keine Menschen sind, aber da, wo Menschen sind, da ist alles kaputt. um das mal so ganz drastisch zu sagen. Und wenn es dann da auf diesen, also Inseln der Glückseligkeit schon so ist, also das macht mir dann nicht unbedingt Mut, das muss ich sagen.
Vielleicht bringen Sie uns etwas Mut mit vor.
Genau, über Madagaskar sprechen heißt eigentlich immer wenig Mut zu haben, aber ich möchte mal über Mut sprechen, nämlich ich hatte das Glück, dass ich über die kleinste Primatenart der Welt promovieren durfte. Und diese Art war damals gerade wenige Jahre beschrieben. Die hat gerade wenige Jahre überhaupt einen Namen gehabt, weil Leute mal richtig hingeschaut haben, dass es da einfach eine neue Art gibt, die anders, ein bisschen anders aussieht als die anderen, die so groß ist, dass sie gerade so an meinem Daumen sitzen kann. Und wir wussten einfach gar nichts. Sie hatte einen Namen und ich durfte tatsächlich losziehen und diese Art erforschen, rausfinden, wovon die lebt, wie die lebt, was die macht. Also das war das eine. Und das andere Erlebnis war, als ich das allererste Mal auf Madagaskar war, kannte ich ja kein einziges Tier, was es dort gab. Und ich hatte das Glück, mit einem Wissenschaftler kurz im Wald zu sein, der Fledermäuse gefangen hat. Und die erste Fledermaus flog ins Netz. Er nahm sie aus dem Netz raus, schaute sie an. This species is new to science. Diese Art ist noch nicht beschrieben. Und für mich sah das endlich mal aus wie ein Tier, was ich kannte, weil sie sah sehr ähnlich aus zu einer heimischen Fledermausart hier in Deutschland. Und das war so, wow, hier gibt es noch Säugetierarten, die keiner kennt.
Aber das hat er auch sehr schnell erkannt.
Ja, er war der absolute Spezialist für alle Säugetierarten Madagaskars und hat viele, viele Arten beschrieben. Ich habe selber auch neue Arten mit entdeckt, die ich nicht beschrieben habe, aber wo wir mit dabei waren auf Expeditionen. Und einfach zu sehen, dass es selbst in solchen Regionen noch Arten gibt, die wir nicht kennen, die wir noch beschreiben dürfen und müssen. Und das selbst bei Säugetieren, das war jetzt keine Fruchtfliege, sondern ein Säugetier, wo wir oft denken, da kennen wir uns eigentlich ganz, ganz gut aus mit. Aber ja, das
doch noch passiert noch mal eine Überraschung.
Ja.
Letzte Frage an Sie beide. Für den Einzelnen, der uns heute vielleicht zuhört, muten ja so Krisen wie die Biodiversitätskrise oder die Klimakrise auch so riesig an, dass man manchmal das Gefühl bekommt, naja, was soll ich schon dagegen machen als Einzelner oder so, da ist nichts zu machen. Stimmt das aus Ihrer Sicht oder vielleicht haben Sie auch ein Beispiel, wo man vielleicht doch als Einzelner was gegensteuern kann, ohne sofort einen Impact, einen Effekt auch zu spüren, aber es ist schon sinnvoll.
Sie spüren den Effekt sogar, wenn Sie kleine Dinge tun. Einfach in seinem Garten eine Ecke mal auf gut Deutsch verlottern lassen. Da dürfen Brennnesseln stehen, da dürfen alle möglichen Pflanzen einfach wachsen. Sie werden sofort merken, wie sich die Artenvielfalt in Ihrem Garten verändert. Gerade gibt es ein schönes Projekt zu Waldgärten in Berlin, in Kassel. Die sind gerade mal 1-2 Jahre alt, diese Gärten. Und schon hat man in Berlin eine Wildbienenart entdeckt, die war ausgestorben in Berlin. Nach 2 Jahren tauchte die dort wieder auf, einfach nur, weil man Struktur schafft und ein bisschen verlotterte Ecken auf gut Deutsch. Das heißt, jeder kann was machen, selbst wenn man nur irgendwie 5 Quadratmeter hinterm Haus hat. Dort einfach mal eine Wildblumenmischung drauf und schon sind wieder Insekten auch da. Das kann man sogar sehen innerhalb von wenigen Jahren.
Ja, ist ein gutes Stichwort, einfach was verlottern lassen. Also mehr Wildnis wagen ist, denke ich, so ein ganz guter Hinweis. Vielleicht auch mehr Unordnung wagen. Im Garten, aber auch, sag ich mal, in der Stadt städtische Grünflächen, nicht die ständig mähen, also das wird ja hier übertrieben, auch damit das schön ordentlich aussieht. Der deutsche Wald, da gibt es auch so eine Annahme, der muss immer ordentlich sein, da darf kein Totholz drin liegen. Natürlich darf er. Das muss auch so sein. Wald muss unordentlich aussehen, dann ist er gut. Und ich meine, gut, wir wissen, glaube ich, alle, dass auch unser Konsumverhalten und da sicherlich zu beiträgt, Biodiversität und auch Klima zu schützen. Und da denke ich, wenn wir beispielsweise Nahrungsmittel aus biologischer Landwirtschaft nehmen, also einer Landwirtschaft, die auch extensiv arbeitet, die halt auch flächenschonend arbeitet, das unterstützen wir natürlich oder sollten wir unterstützen, damit wir auch die Biodiversität und das Klima unterstützen. Also ich denke, da kann jede extrem viel tun.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stecken inmitten nicht nur der Klima, sondern der möglicherweise noch viel gefährlicheren für uns alle Biodiversitätskrise. Seit 1970 sind rund 70% der bisher bekannten Arten verschwunden. Täglich, das muss man sich mal wirklich vor Augen führen, kommen 130 bis 150 Arten hinzu. Und es ist vor allem die Übernutzung, wie es Sascha Buchholz genannt hat, der Wälder, die dafür verantwortlich ist. Das größte Problem ist beispielsweise die Urbanisierung. Und zu lösen ist das nur durch ein Umdenken. Gleichwohl gibt es Gewinner und Verlierer der Evolution und der Anpassung. Wir haben einige Beispiele gehört heute vom Bienenfresser oder auch vom Kiebitz. Das gilt im Übrigen auch für Tiere und Pflanzen. Und ich fand auch die gute Nachricht am Schluss nochmal sehr angenehm und positiv. Jeder von uns kann doch etwas tun. Und Sie beide haben das wunderbar zusammengefasst. Lassen Sie einfach einen Teil Ihres Gartens mal schlicht und einfach verlottern. Sorgen Sie für ein bisschen mehr Unordnung in Ihrem Garten. Wagen Sie ein bisschen Wildnis und damit ist uns allen geholfen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute dafür Zeit hatten, Frau Dammann und Herr Buchholz.
Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Immer wieder gut zum Nachdenken zu kommen und anzuregen.